Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
So, Österreich, Tschechien und Ungarn wieder drauf und die USA runter. Ab Sonntag gelten wieder einige Länder als Hochrisikogebiete und andere nicht. Und bei uns in Deutschland?
Es braucht ein gemeinsames Signal, dass wir uns gegen diese vierte Welle stemmen. Auch deshalb brauchen wir die Ministerpräsidentenkonferenz, das Treffen von Bund und Ländern. Aus meiner Sicht hätten wir es schon vor 3 Wochen gebraucht.
Gesundheitsminister Jens Spahn heute. Mit welchem Handeln man seiner Meinung nach die Pandemie jetzt in den Griff bekommt, darüber sprechen wir heute. Die 26. Klimakonferenz geht langsam zu Ende. Wir ziehen am letzten offiziellen Tag eine Zwischenbilanz.
Natürlich haben einige Länder ihre nationalen Beiträge da verbessert, aber in der Summe eben bei weitem nicht genug.
Stefan Ramsdorf, Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, analysiert das für uns. Und wir sprechen über Nashörner. Einige sollen in Zukunft nämlich geschützt werden durch Radioaktivität.
Ja, die Idee hinter diesem Prozess ist, dass das Horn der Nashörner eben leicht radioaktiv gemacht wird, indem radioaktive Isotopen injiziert werden.
Wie das den Nashörnern helfen soll, erklärt uns Katharina Trump. Sie ist Tierökologin und Programmmanagerin für illegalen Artenhandel beim WWF Deutschland. Das ist euer Update am 12. November. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, wie das eben so ist mit Deadlines, wenn sie nicht super streng sind, dann wird gerne mal überzogen. Und so ist es auch in Glasgow beim UN-Klimagipfel. Sollte eigentlich nur bis heute gehen, aber es geht wahrscheinlich in die Overtime, die Verlängerung übers Wochenende. Noch gibt's keine Abschlusserklärung, aber wir wollen schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen zu dem, was beim Gipfel bislang so verhandelt und beschlossen wurde. Und das machen wir mit Stefan Ramsdorf, Klimaforscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schönen guten Tag, Herr Ramsdorf.
Ja, schönen guten Tag.
Was ist bislang Ihr Eindruck? Vielleicht auch schon was in Sachen vorläufiges Fazit. Wie läuft's dort in Glasgow?
Naja, das Kernanliegen ist ja, das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen, also die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und es hat sich eben gezeigt, dass die Zusagen der Länder dafür bei weitem nicht ausreichen. Dafür müsste man bis 2030 die weltweiten Emissionen um 20 Gigatonnen senken und jetzt kommen erst etwa 5 Gigatonnen heraus. Also man müsste eigentlich 4-mal so viel reduzieren.
Das heißt, mit dem, was man bisher beschlossen hat oder vorhat zu tun, landet man bei einer Erderwärmung von 2,4 Grad?
Genau, das ist die Abschätzung, die vom Climate Action Tracker gemacht worden ist.
Ganz aktuell, heute ging es um einen Entwurf für die Abschlusserklärung beim Thema Kohle. Und da sieht es momentan so aus, dass ein kompletter weltweiter Kohleausstieg erstmal vom Tisch wohl ist. Heißt, es bleiben wohl noch ein paar Schlupflöcher, sodass viele Länder dort weitermachen können mit dem Verbrennen von Kohle. Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist eigentlich ein kompromissloser Kohleausstieg?
Der ist entscheidend, denn Kohle macht ja nicht nur pro erzeugter Energie die höchsten CO2-Emissionen, sondern ist auch insgesamt für 35% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und ohne Kohleausstieg werden wir das Klima nicht stabilisieren.
Anderes Thema, bei dem es immer noch ziemlich viel Streit gibt, sind finanzielle Hilfen für Entwicklungsländer. Geht also darum, ob reichere Staaten den Entwicklungsländern mehr Geld geben sollten, damit die ärmeren Länder den Klimawandel besser bewältigen können. Wo hapert's da? Wo geht's da nicht weiter?
Na, das kann ich jetzt hier aus der Ferne nicht beurteilen, aber das ist ja seit langem so, dass Finanzmittel zugesagt werden, die aber dann einfach nicht kommen. Und deswegen sind die Entwicklungsländer zunehmend frustriert darüber, zumal es ja nicht einfach nur darum geht, dass reichere Staaten etwas bezahlen, sondern das sind ja die Staaten, die weit überwiegend für die globale Erwärmung verantwortlich sind durch ihre hohen historischen Emissionen. Das heißt, wir haben eigentlich eine moralische Pflicht, den ärmeren und am schlimmsten betroffenen Ländern dann zu helfen, mit dem zurechtzukommen, was wir überwiegend verursacht haben.
Was würden Sie sagen, aus Ihrer Sicht ist absolut notwendig jetzt? Was muss beschlossen werden, damit das mit dem Klima besser wird in Zukunft?
Jetzt bei diesen Verhandlungen, da sieht es ja wie gesagt so aus, dass die Länderzusagen nicht ausreichen und das, was ja jetzt auf dem Tisch liegt, was angemahnt wird, auch von führenden Figuren des Pariser Gipfels wie Christiana Figueres, ist, dass man nicht erst in 5 Jahren die Zusagen der Länder wieder neu erhöht, sondern dass man das jetzt nächstes Jahr wieder tun muss.
Wir haben am Anfang über das Holz, das Aussetzen der Abrodung gesprochen. Wir haben dann über die Eingrenzung von Methanausstoß gesprochen. Und bei der Kohle war ein bisschen was auf dem Tisch, aber da wurde dann wieder zurückgerudert. Man fragt sich ja in der Tat, was wurde denn jetzt neu beschlossen dort und wie viel bringt das fürs Klima?
Ja, richtig. Also natürlich haben einige Länder ihre nationalen Beiträge da verbessert, aber in der Summe eben bei weitem nicht genug. Einige haben Klimaneutralität angekündigt, wie China und Indien. Das sind schon natürlich wichtige Schritte. Gerade Indien, die ja sehr geringe Pro-Kopf-Emissionen haben und bislang eben nicht zugesagt haben, das Ende ihrer klimaschädlichen Emissionen. Also es gibt schon Anzeichen, dass sich zumindest mental was in die richtige Richtung bewegt. Aber Sie haben natürlich völlig recht, am Ende zählt nur, was auch konkret umgesetzt wird.
Einschätzung von Stefan Ramsdorf, Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, wir hätten gerne auch mal richtig, richtig gute Nachrichten in Sachen Corona, aber im Moment hört sich vieles so an.
Auf den Intensivstationen liegen bereits mehr als 2.800 Corona-Patienten. Die Behandlungskapazitäten schwinden. Derzeit gibt es tatsächlich so wenig betreibbare Betten wie noch nie in dieser Pandemie.
Lothar Wieler, Chef vom Robert-Koch-Institut, zusammen mit noch Gesundheitsminister Jens Spahn, hat ja heute so einiges gefordert, was jetzt an Maßnahmen kommen soll. Und einige konkrete Schritte wurden auch schon vorgestellt, um die Pandemie einzudämmen. Wir analysieren das mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Volker, welche konkreten Maßnahmen haben denn Spahn und Wieler vorgeschlagen?
Naja, Thilo, das RKI hatte ja schon damit angefangen, dass es eigentlich die Absage von Großveranstaltungen gefordert hat, weil einfach die Infektionsdynamik zu groß ist. Mich hat heute Abend die erste erreicht. Der Deutsche Arbeitgebertag in der kommenden Woche wird abgesagt. Das sollte eine Veranstaltung hier in Berlin mit über 1000 Politikern und Gästen sein. Die Kanzlerin sollte kommen, der Vizekanzler, alles am kommenden Dienstag. Das ist jetzt kurzfristig abgesagt worden, eben wegen der Pandemie und den Hinweisen, die es da gegeben hat, dass man auf solche Veranstaltungen besser verzichten sollte. Und dann gab es noch die Forderung, aber die noch heute noch nicht entschlossen wurde, dass solche Veranstaltungen generell nur mit der Regel 2G+ durchgeführt werden sollten. Also der Zutritt für Genesene und Geimpfte, die dann auch noch getestet sein sollten, weil ja mittlerweile auch klar ist, dass selbst Genesene und Geimpfte das Virus wieder bekommen und übertragen können, also als Multiplikatoren wirken können. Das sind also die beiden Punkte, was die Forderungen angeht, aber da ist noch nichts beschlossen. Und dann gab es noch zwei Punkte, die natürlich wieder interessant werden. Heute Nachmittag gab es auch schon die Verordnung dazu. Die Bürgertests, die sollen wieder kommen. Und zwar schon ab dem kommenden Samstag. Nee, ab morgen heißt es hier sogar schon, eingeführt werden. Da kann sich also jeder wieder testen lassen. Und du weißt, die wurden ja im Oktober abgeschafft. So in der Hoffnung, dass sich dann mehr Menschen impfen lassen. Aber das hat wohl nicht funktioniert.
Ja, mich hat das auch gewundert, dass das jetzt wieder hochgefahren wird. An einigen Stellen sind dann sogar die Impfzentren auch wieder auf. Also der ganze Betrieb, den man jetzt braucht, um diese vierte Welle zu brechen. Und es wurde auch viel über die Impfpflicht in bestimmten Berufsgruppen ja diskutiert. Pflegeverbände, haben wir gehört, waren bisher dagegen, wollen das eben nicht, dass es nicht kommt. Gibt es da eine Neuerung?
Nee, nicht wirklich. Aber das war interessant, dass sich in dieser Woche zumindest auch der Deutsche Ethikrat so prinzipiell mal dafür ausgesprochen hatte, dass eben in diesen ganzen Risikobereich, die Pflege hast du genannt, dass man da tatsächlich hingehen sollte, eine Impfpflicht zumindest für das Personal einzuführen. Aber die Bundesregierung hat sich heute noch mal klar dagegen ausgesprochen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Sabine Demmer hat gesagt, das steht für die Bundesregierung nicht zur Debatte. Und der Grund ist auch nachvollziehbar, weil man nämlich, wenn man das so beschließt, würde, eine immense Flucht aus dem Pflegebereich fürchtet, dass dann viele Pflegerinnen und Pfleger, die gegen die Impfung sind oder die zumindest Bedenken haben, dass sie dann sagen, gut, dann suche ich mir einen anderen Job, dann habt ihr euer Problem. Und wir haben ja massive Defizite im Bereich der Pflege. Da fehlen ja heute schon einige hunderttausend Pflegerinnen und Pfleger. Und das könnte dadurch noch verschärft werden. Deswegen will das die Bundesregierung, die amtierende Bundesregierung, aus derzeitigen politischen Gründen nicht. Aber ich glaube, die künftige würde es auch nicht wollen.
Jetzt hat sich auch der Virologe Christian Drosten diese Woche mehrfach gemeldet. Er empfiehlt neben mehr Boosterimpfungen auch wieder Kontaktbeschränkungen. Was ist da zu hören? Geht es vielleicht sogar in einen Teil-Lockdown?
Nee, also da ist die Zurückhaltung noch sehr groß. Es werden ja jetzt überall 2G-Regeln eingeführt, hier in Berlin beispielsweise auch. Ab kommenden Montag Bayern, Sachsen und Thüringen sind ja auch dabei, das einzuführen oder haben es zum Teil schon eingeführt. Also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Wobei natürlich der Hinweis von Jens Spahn da tatsächlich nicht verkehrt ist, solange auch Geimpfte Überträger des Virus sein könnten, ist es ja keine vollkommene Sicherheit, sondern man müsste wirklich hingehen und müsste bei sensiblen Veranstaltungen wirklich viel stärker testen, als das bislang der Fall ist. Auch bei 3G am Arbeitsplatz heißt es ja nur, dass man getestet sein sollte. Das wäre ja auch sinnvoll für die bereits Geimpften. Also da wird man abwarten müssen, was die Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche da beschließt, wobei ich da nicht davon ausgehe, dass da wahnsinnig viel Neues auf den Tisch kommt, sondern dass man sich einfach abstimmt, welche Instrumente weiterhin bei steigenden Inzidenzen für alle im ganzen Bundesgebiet gelten sollen.
Du erwartest also von dieser Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche nicht viel, höre ich daraus.
Naja, doch ein bisschen stärkere Koordination, dass man wirklich klar macht, es gelten überall die gleichen Regeln, ab einer bestimmten Inzidenzzahl oder anderen Grenzwerten, wenn die überschritten werden, dass dann wirklich bundesweit einheitlich 2G oder vielleicht sogar auch 2G plus gilt. Ansonsten hat ja die potenzielle Ampelkoalition gestern im Bundestag ihr Konzept vorgestellt, was ja ganz bewusst auf Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen oder Schulschließungen verzichten will, was im Umkehrschluss aber nicht heißt, dass es zum Beispiel in Regionen, wo es ganz starke Inzidenzen gibt, auch zur Schließung von einzelnen Schulen kommen könnte, wenn die der Hort von solchen Infektionen sind, aber das eben nicht mehr bundesweit oder länderweit automatisch. Und da gibt es dann auch schon genügend Spielraum für die Länder, um wirklich eingreifen zu können, um die Pandemie möglichst im Griff zu halten. Denn auf der anderen Seite sind tatsächlich ja über 2/3 der Bundesbürger geimpft und insofern kann man ja schlicht nicht mehr alle wegsperren.
Jetzt sind wir mal gespannt, was da nächste Woche kommt. Was das Robert-Koch-Institut und die Politik jetzt wollen und heute gesagt haben, haben wir analysiert mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Dank dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei euch Feierabend im Homeoffice, ja, kennt man, klappt man Laptop zu, geht in Freizeitmodus oder relaxt ein bisschen auf der Couch, macht was Schönes, Weinflasche auf und dann klingelt's. Cheffe meldet sich und meint, er will nur noch eine kleine wichtige Sache. Und auch wenn sie klein ist und wichtig, sie ist auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt nervig. Portugal will dem Ganzen jetzt einen Riegel vorschieben. Es verbietet in Zukunft per Gesetz, dass der Chef die Chefin nach Feierabend noch anrufen darf. Warum das wichtig ist, darauf schauen wir jetzt mal hier mit Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Updates Team. Erst nochmal ganz kurz Blick nach Portugal. Da tut sich ja was in Sachen Homeoffice, oder?
Ja, ja. Portugal hat jetzt umfassende Regelungen verabschiedet. Man kann da jetzt einfacher zum Beispiel Strom- und Internetkosten geltend machen. Mindestens alle 2 Monate soll es auch kleine Gespräche geben mit dem Chef in echt, um Isolation zu vermeiden. Und für die Seelenhygiene, bei größeren Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden dürfen Chefinnen und Chefs nicht mehr außerhalb der Arbeitszeit anrufen. Das würde in Zukunft eine Geldstrafe bedeuten.
Jetzt kennen wir das ja alle schon auch so ein bisschen, dass nach Feierabend nochmal angerufen wird. Man möchte sich nochmal über die Arbeit austauschen, den einen französischen O-Ton, den hast du gar nicht übersetzt. Ist das denn so schlimm?
Wenn das ab und zu mal passiert oder wenn es ein Notfall ist, dann ist das ja eigentlich okay, wenn man ein gesundes Verhältnis zu seinem Job hat auch, ne? Aber man muss schon bedenken, dass einen solche Anrufer aus der Freizeit ja immer wieder rausholen, zurück in die Arbeit. Für unseren Körper bedeutet das Stress, weil Feierabend und Freizeit ist wichtiger, als wir vielleicht ahnen. Das sagt Arbeitspsychologe Tim Hagemann.
Generell weiß man, da gibt es inzwischen auch Langzeitstudien, dass Erholung und auch Freizeit wichtig ist. Und wenn man das sozusagen nicht hat oder da stark beeinträchtigt ist, kann das auch mit gesundheitlichen Folgen einhergehen.
Aha, was wäre das zum Beispiel?
Hagemann hat das so erklärt, wenn ich in meiner Freizeit angerufen werde, dann bedeutet das ja Stress, ne? Und wenn der Körper Stress hat, dann zieht das Energie. Das macht das Gehirn, weil es Stress mit Gefahr gleichsetzt. Und diese Energie kann dann zum Beispiel von unserem Immunsystem abgezogen werden. Das heißt, wir sind dann schwächer gegen Bakterien und Viren aufgestellt. Wir können Verdauungsprobleme bekommen, bekommen auch viele. Und natürlich belastet uns das auch psychisch.
Aber es gibt doch bei uns das Arbeitsschutzgesetz, das sowas regelt, oder nicht?
Ja, das ist nicht so ganz praxisnah formuliert wie jetzt das neue Homeoffice-Gesetz in Portugal. Aber es gibt es. In Deutschland bedeutet Feierabend auch wirklich Feierabend. Dieses Arbeitszeitgesetz, das sagt, zwischen Feierabend und Dienstbeginn müssen mindestens 11 Stunden liegen, in denen du nicht mit Arbeit behelligt werden darfst. Und da gehört auch ein Chefanruf nach Feierabend dazu, wenn es kein Notfall ist. Manche Führungskräfte legen ja den Notfall aber dann doch sehr weit aus.
Jetzt sind Anrufe sicherlich das eine, aber viele Chefinnen und Chefs oder auch Kollegen schreiben ja einfach mal eine Mail.
Ja, ja, und vielleicht gar nicht mit böser Absicht nach Feierabend, ne? Wenn halt KollegInnen noch arbeiten und dir dann irgendwie was schicken, die denken ja nicht, dass du das sofort liest. Aber wir sind halt schon in der Freizeit. VW hat da vor einiger Zeit was dagegen erfunden. Also da werden Mails außerhalb der Arbeitszeiten automatisch geblockt, damit sie niemanden mehr stressen können. Und offenbar brauchen wir so eine technische Hilfe, sagt Arbeitspsychologe Hagemann, weil wir schlecht ignorieren können.
In dem Moment, wo ich eine Nachricht habe, ist es für mich als Mensch, wir sind geprägt auf soziale Kontaktangebote und sind da schrecklich neugierig, dann ist es kaum möglich für uns, das zu ignorieren. Und dann gucken wir, was ist da los, und dann beschäftigen wir uns damit. Und gegebenenfalls ist es natürlich auch oft etwas, was uns dann vielleicht geistig aufregt, beschäftigt. Dann sind wir schon wieder in der Falle, dass wir halt gedanklich darum kreisen und dann halt auch tatsächlich Stresshormone ausschütten.
Okay, und da, wo es keine technische Lösung gibt, wie zum Beispiel bei VW, da müssen wir es irgendwie selber regeln.
Ja, und es gibt ja auf dem Handy mittlerweile ganz gute Möglichkeiten. Man kann für bestimmte Nummern die Mailbox rangehen lassen. Man kann Mail-Absender von der Arbeit in einem bestimmten Zeitraum blocken. Push-Mitteilungen von Dienstmails sollte man auch ausstellen. Also das sollte man tun oder am besten ja, mit dem Chef oder mit der Chefin ein bisschen reden und mit den Kolleginnen sagen, dass das einen stresst, dass man im Feierabend nicht gestört werden will. Und übrigens fand ich ganz überraschend, dass der Arbeitspsychologe gesagt hat, man sollte keine Angst davor haben, dass man jetzt irgendwie als faul abgestempelt wird.
Die Angst hat man, aber es ist, das zeigen alle Untersuchungen, Quatsch. Also jemand, der ständig reagiert und sofort auf eine E-Mail reagiert, auf eine WhatsApp, das ist eigentlich ein Ausdruck, dass die Person nicht leistungsfähig ist. Weil zur Leistungsfähigkeit gehört, dass man konzentriert arbeitet, aber zur Leistungsfähigkeit gehört auch ein gutes Pausen- und Erholungsmanagement. Menschen, die jetzt sehr leistungsfähig sind oder es gut können, können auch gut abschalten.
Also achtet alle auf die Pause. Portugal verabschiedet ein neues Homeoffice-Gesetz. Es verbietet, dass Chefs nach Feierabend noch ihre Mitarbeiter anrufen dürfen. Warum das wichtig ist, hat uns Christian Schmidt erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze, sie spitzt sich immer weiter zu. Die EU-Kommission hat die Türkei im Verdacht, den belarussischen Machthaber Lukaschenko dabei zu unterstützen, Migranten aus dem Nahen Osten gezielt an die Grenze der EU-Staaten zu schleusen. Nachdem die EU-Kommission damit gedroht hat, Sanktionen gegen Fluggesellschaften zu verhängen, die Migranten eben dahin fliegen, hat die Türkei jetzt reagiert. Unser Korrespondent in Istanbul ist Uwe Lüb. Uwe, die Türkei hat also mit sofortiger Wirkung gesagt, jawohl, wir sprechen ein Flugverbot aus. Wie hat die türkische Regierung diese Maßnahme erklärt?
Also die Regierung hat die Maßnahme gar nicht erklärt, weil die Entscheidung von der zivilen Luftfahrtbehörde der Türkei zumindest im Anschein nach getroffen und veröffentlicht wurde. Aber natürlich ist es eine politische Entscheidung und deshalb ist davon auszugehen, dass die Regierung letztlich entschieden hat und die Behörde ausführt. Und in dieser Mitteilung heißt es, man sehe die dramatische Situation an der Grenze von Belarus zur EU und daher habe man sich zu diesem Schritt entschieden. Das heißt, man möchte, dass es wie eine eigene Entscheidung aussieht, die nichts mit einem möglichen Druck, der ausgeübt worden sein kann oder im Raum stand, zu tun hat. Tatsächlich ist ja die Vorgeschichte, dass man sich in der Türkei die Fluggesellschaften vielmehr, die von der Türkei aus nach Belarus fliegen, nicht als Teil des Problems gesehen hat, sondern das einfach in Belarus verortet hat. Sachlich ist das richtig, aber faktisch ist es natürlich so, die Menschen müssen erstmal nach Belarus kommen und das ist über die Türkei unter anderem gelaufen.
Wenn man das bewertet, ist das deiner Meinung nach ein Schuldeingeständnis der Regierung, dass man auch sagen kann, okay, man hat mit Lukaschenko zusammengearbeitet?
Ich würde es nicht Schuldeingeständnis nennen, denn die Flüge sind, das muss man schon dazu sagen, in der Regel ganz legal abgelaufen. Man braucht ein Ticket, ein Pass, ein Visum für Belarus und dann gab es eigentlich aus türkischer Sicht keinen Grund, die Menschen nicht fliegen zu lassen. Aber erstmal hat man sich in der Türkei da schon sehr arglos gegeben nach dem Motto, was haben wir denn mit dem Problem in Belarus zu tun? Das sieht man jetzt offenbar anders, dennoch ein Schuldeingeständnis. Als solches würde ich das nicht bezeichnen. Aber durchaus ein Nachgeben. Ja.
Aber welche Rolle hat denn die türkische Regierung bzw. der türkische Präsident Erdogan bisher gespielt bei Lukaschenkos Plan, Migranten an die EU-Außengrenze zu schicken?
Also, dass die beiden jetzt im Hinterzimmer, Lukaschenko und Erdogan, einen Plan ausgeheckt hätten, wie sie die EU am besten ärgern können, das halte ich für sehr unwahrscheinlich und abwegig. Die Türkei war ja auch nicht das einzige Land, aus dem Migranten nach Belarus gekommen sind. Nun hat es in der Türkei am längsten gedauert, bis diese Flüge eingestellt wurden. Und natürlich spielt es Erdogan politisch in die Hände, wenn jemand Druck auf die Europäische Union macht. Aber eine aktive Rolle dürfte er dabei nicht gehabt haben. Das sagen übrigens auch Regierungskritiker in der Türkei. Wenn die Türkei die EU wirklich ärgern will, dann lässt sie Migranten nach Griechenland auf die griechischen Inseln reisen. Das wäre dann sicherlich dramatisch.
Lass noch mal ein bisschen analysieren. Wie war denn bisher der Weg von Migranten aus dem Nahen Osten über die Türkei nach Belarus? Konnten sie da einfach in die Türkei einreisen und dann weiterfliegen?
Na, ganz so einfach ist es nicht. Also da haben Agenturen im Irak schon mitverdient, vor allem dort und mitgemacht. Die haben die ganze Reise organisiert und verkauft. In der Türkei haben die Menschen sehr leicht dann sich Touristenvisa für Belarus beschaffen können. Und wenn sie dann alle Papiere zusammen hatten, dann konnten sie aus der Türkei nach Minsk fliegen, in der Regel über Istanbul, weil das der große Flughafen im Land, aber auch international ist. Das heißt, Syrer zum Beispiel, die oft keinen gültigen Pass hatten oder haben, die kamen auf dem Weg aus der Türkei nicht nach Minsk. Aber für die Menschen selber, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ist es jetzt eine Tragödie. Wir haben das am Flughafen gehört von Betroffenen, die dort gewissermaßen gestrandet sind. Die haben alles verkauft, um diese Reise zu finanzieren, und nun stehen sie da.
Du sagst, es gab keinen Hinterzimmer-Deal wohl zwischen Erdogan und Lukaschenko. Aber wie ist denn generell das Verhältnis zwischen der Türkei und Belarus?
Also es ist sicherlich besser, vor allem aus belarussischer Sicht, als zu vielen anderen Ländern. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und die beiden Präsidenten als politische Freunde zu bezeichnen. Aber richtig ist, sie haben 2019 bei einem Treffen eine engere Zusammenarbeit verabredet. Es gibt auch enge Kontakte zwischen den beiden Ländern. Zum Beispiel, dass es mehrmals täglich direkte Linienflüge zwischen Istanbul und Minsk in Belarus gibt. Das ist jetzt nicht durch die Flüchtlingsroute so gekommen. Die gab es auch davor schon, wenn vielleicht auch tatsächlich nicht so viele. Aber es gibt Beziehungen zwischen den beiden Ländern, ja. Am Ende entscheidet aber jedes Land bzw. jede Regierung, wie es für sie am besten ist. Und aus türkischer Sicht sind die Beziehungen zur Europäischen Union am Ende wichtiger als die zu Belarus. Und da dürften mögliche Sanktionen gegen türkische Fluglinien eine wichtige Rolle gespielt haben, wie es zu der Entscheidung heute gekommen ist.
Einschätzung unseres Korrespondenten in Istanbul, Uwe Lüb.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Äthiopien im Osten von Afrika, da wird momentan ein heftiger Konflikt geschürt und das Land wird erschüttert, denn es spitzt sich zu, die Lage. Vor allem in der nördlich gelegenen Region Tigray, da kämpft eine Rebellengruppe gegen die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed. Das Auswärtige Amt in Deutschland fordert seit Mittwoch deutsche Staatsangehörige dazu auf, die derzeit verfügbaren kommerziellen Flüge zur Ausreise dort zu nutzen. Wie gefährlich die Lage dort ist und was das für die Bevölkerung bedeutet, darüber habe ich heute mit der Korrespondentin für die Region, mit Antje Diekans, gesprochen. Und ich wollte als erstes mal von ihr wissen, ob sie uns einen Überblick geben kann, wer genau gegen wen kämpft.
Erstmal, der Krieg, der hält ja jetzt schon ein Jahr an und der hat begonnen als eine Auseinandersetzung zwischen der Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, und der äthiopischen Armee. Hintergrund dabei ist, dass die TPLF vor dem Amtsantritt von Abiy Ahmed eine ganz entscheidende Rolle in der Politik des ganzen Landes gespielt hat und sie hat auch das Militär dominiert. Als Abiy dann an die Macht gekommen ist, hat er die TPLF mehr und mehr ins Abseits gedrängt und aus diesem politischen Machtkampf ist dann eben irgendwann ein militärischer geworden. Inzwischen sind in diesem Konflikt aber auch Truppen aus anderen Regionen in Äthiopien verwickelt und auch aus dem Nachbarland Eritrea. Ja. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu Abiy Ahmed. Der hatte ja 2019 noch den Friedensnobelpreis bekommen. Da waren ganz große Hoffnungen mit seiner Regierung verbunden. Ja, und jetzt steckt Äthiopien unter ihm ganz eindeutig in der schwersten Krise seit langem.
Die Region Tigray, ganz im Norden des Landes, ist seit Monaten wohl von der Außenwelt abgeschnitten. Hilfslieferungen ist zu lesen, kommen da nicht durch. Gibt es da irgendwie Hoffnung, dass diese Blockade endet?
Na, das ist wirklich eine ganz verzweifelte Situation für die Menschen dort. Die Vereinten Nationen schätzen, dass etwa 400.000 ganz akut an Hunger leiden. Auch Transporte des Welternährungsprogramms kommen da meist nicht ans Ziel. Die UN haben in dieser Woche noch beklagt, dass mehr als 300.000 250 Laster im Moment darauf warten, dass sie irgendwie weiterfahren können. Es gab da schon Vorwürfe gegen die äthiopische Regierung, dass sie die Bevölkerung in Tigray regelrecht aushungern will. Das hat die Regierung dann aber immer zurückgewiesen. Fakt ist aber eben diese Blockade, und die könnte die TPLF jetzt vielleicht auch versuchen, anders aufzulösen. Sie ist nämlich nicht weit entfernt von einer wichtigen Verbindungsstraße, über die viele Waren ins Land kommen. Wenn sie die jetzt erobert, dann könnte sie quasi versuchen, den Spieß umzudrehen, also Tigray dann zu versorgen, während dann vielleicht andere Teile Äthiopiens nichts mehr bekommen.
Von Aushungern ist da also zu hören. Es gibt mehrere Hilfsorganisationen und die UN auch, die von Verstößen gegen Menschenrechte auf beiden Seiten berichtet. Was weißt du darüber?
Dazu gibt es verschiedene Berichte von Amnesty International, Human Rights Watch und auch von der UN-Menschenrechtskommission. Die Rede ist da immer von schrecklichen Gräueltaten, gezielte Tötungen, Folter. An einigen Orten hat es regelrechte Massaker gegeben. Und dazu kommen dann viele Berichte über Massenvergewaltigungen. Auch da sind, das muss man ganz deutlich sagen, alle Kriegsparteien die Täter. Frauen in Tigray wurden von der Armee und von eritreischen Soldaten vergewaltigt. Die TPLF wiederum hat Frauen anderer Volksgruppen auf ihrem Weg Richtung Addis Abeba vergewaltigt. Also insgesamt ist die Lage für die Bevölkerung in weiten Teilen Äthiopiens im Moment verzweifelt.
Unglaublich. Es gibt mittlerweile auch Berichte, dass Rebellengruppen wohl kurz vor der Hauptstadt Addis Abeba weiter im Süden stehen sollen. Ist das denn bestätigt?
Vom Süden kommt da eine mit der TPLF verbündete Gruppierung. Gleichzeitig ist die TPLF im Norden auch auf einige hundert Kilometer an Addis Abeba herangerückt. Allerdings, so sieht das jetzt aus, hat sich an diesem Frontverlauf in den vergangenen Tagen nicht mehr so viel getan. Dafür kann es jetzt mehrere Gründe geben. Zum einen müsste die TPLF sich beim Weitermarsch durch sozusagen feindliches Gebiet bewegen. Das ist also nicht mehr so ein leichter Durchmarsch wie bisher. Und Addis ließe sich auch nicht im Handstreich dann einnehmen. Gleichzeitig laufen ja auch überall jetzt die diplomatischen Drähte heiß beim Versuch, vielleicht doch noch irgendwie die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu kriegen. Das haben beide Seiten zwar bisher immer abgelehnt, aber inzwischen gibt es so viele Bemühungen von unterschiedlichen Seiten, dass die vielleicht doch nicht ganz ungehört bleiben. Eine ganz leise Hoffnung. Naja, ansonsten würde Äthiopien tatsächlich noch weiter in die totale Katastrophe schlittern und könnte letztendlich über diesen Konflikt dann vielleicht sogar auch zerbrechen.
Zur Situation in Äthiopien war das unsere Korrespondentin für die Region, Antje Diekans.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie passt das bitte schön zusammen? Nashörner in Südafrika, radioaktive Kugeln und der Schutz vor Wilderern. Das haben wir uns bei dieser Meldung in der Redaktion gefragt und beim WWF angerufen. Katharina Trump hat abgenommen. Sie ist Tierökologin und Programmmanagerin für illegalen Artenhandel beim WWF Deutschland. Und ich wollte dann von ihr wissen, was die Idee ist, Nashörner radioaktivem Material auszusetzen.
Ja, die Idee hinter diesem Prozess ist, dass das Horn der Nashörner eben leicht radioaktiv gemacht wird, indem radioaktive Isotopen injiziert werden. Und dadurch soll es dann zum Beispiel an Flughäfen durch entsprechende Detektoren besser gefunden werden, so die Theorie.
Leicht radioaktiv gemacht, schadet das den Tieren nicht?
Na, die Wissenschaftler haben angegeben, dass die Methode wohl erstmal mit nicht radioaktivem Material getestet wurde, um zu sehen, ob dieses Material eben in den Körper der Tiere wandert. Und die nächste Frage, die man sich bei diesem Prozess natürlich stellen muss, ist auch die richtige Dosierung. Eine Frage.
Und wie soll das dann konkret Wilderer abschrecken, Nashörner zu töten? Die Maßnahme, wenn ich es jetzt richtig verstehe, wirkt doch erst nach dem Tod des Tieres, oder?
Genau. Ich denke, die Theorie dahinter ist, dass eben sowohl Schmuggler als auch potenzielle Käufer abgeschreckt werden. Also Schmuggler eben durch das höhere Risiko des Auffindens an Flughäfen, potenzielle Käufer durch den Gedanken, ist das Horn jetzt radioaktiv verseucht oder nicht. Und man muss aber dazu sagen, es gab ganz ähnliche Initiativen, zum Beispiel, dass man Horn vergiftet, auch schon in der Vergangenheit. Und wir haben leider auch nicht den Erfolg gezeigt, den man sich daraus versprochen hat.
Ja, gibt ja immer wieder andere Ideen, Nashörner vor Wilderei zu schützen. Wie beurteilen Sie jetzt diesen mit den radioaktiven Kugeln?
Ja, ich denke, über Sinn und Unsinn dieser Idee muss man dann einfach gucken, wenn so erste Resultate vorliegen. Ich denke, also in jedem Fall scheint das eine sehr aufwendige Methode zu sein. Man muss jedes einzelne Tier ja wirklich anfassen. Das heißt, ich muss es im Schutzgebiet finden. Ich muss es sedieren und ich muss es entsprechend behandeln. Da kann man dann oft die offene Frage stellen, warum nicht gleich das Tier enthornen? Mhm. Das ist ja eine Maßnahme, die man wirklich schon seit vielen Jahren umsetzt. Auch das ist sicherlich keine Langzeitlösung für das Problem, aber doch eine Maßnahme, von der wir wissen, dass sie zumindest im Moment ganz gut funktioniert. Es gab in der Vergangenheit einfach schon viele andere, ich sag mal, diese kreativ innovativen Ideen, Horn vergiften, Horn einfärben und so weiter und so fort. Und es hat eben noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Was würde denn Ihrer Meinung nach den gewünschten Erfolg bringen? Also was ist das Wichtigste, um Nashörner effektiv vor Wilderei zu schützen?
Ja, ich denke, da kommen wir einfach zurück auf die Dinge, die vielleicht eher altbewährt sind und deswegen nicht so schön und neu und innovativ. Aber ganz wichtig ist es natürlich, die Treiber zu reduzieren. Also zum einen die Nachfrage in vor allem Asien in dem Fall. Denn wenn ich keine Nachfrage habe, dann muss ich mir auch überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie ich Nashörner vor Wilderei schütze. Zum anderen aber auch in den Ländern, in denen die Nashörner leben und gewildert werden, zum Beispiel Armutsbekämpfung ist ein ganz großer Faktor vor dem Hintergrund, was treibt Menschen denn überhaupt dazu, Tiere zu wildern. Wir müssen Schutzgebiete befähigen, und zwar auf einem relativ niedrigen Niveau, ihre Tiere flächendeckend gut schützen zu können. Auch da, wie gesagt, nicht jedes einzelne Tier anfassen zu müssen im besten Fall, sondern eben flächendeckend Maßnahmen zu haben, die funktionieren. Da ist zum Beispiel die Arbeit mit Wildhütern ganz wichtig, dass die gut ausgerüstet sind, dass die gut trainiert sind, dass sie professionell arbeiten können. Aber auch Arbeit mit umliegenden Gemeinden.
Aber jetzt gibt es erstmal die Idee, strahlende Hörner gegen Wilderer einzusetzen mit implantierten radioaktiven Kugeln. Da wollen Naturschützer Südafrikas Nashörner schützen. Was davon zu halten ist, darüber habe ich mit Katharina Trump vom WWF Deutschland gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.